Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann. Ein wunderschönes Hallo! Ich bin heute nicht allein hier in dieser Folge, und zwar habe ich einen wunderbaren Gast, und sie stellt sich selbst vor, weil sie hat mir jetzt gerade gesagt, obwohl wir uns unglaublich lange kennen schon, dass ich ihren Namen immer falsch ausgesprochen habe, ganz kurz und vor dem Interviewstart, und ich kriege das in meinem Kopf gerade nicht zusammen, weil ich so oft so falsch gesagt habe. Also sag bitte selbst deinen wunderschönen, ganz besonderen Namen.
Vielen Dank, liebe Cindy. Mein Name ist Imogen. Und der ist ja in der Tat wirklich etwas ungewöhnlich, der Name. Aber das war jetzt mir gerade nochmal eingefallen, weil woher sollst du auch wissen, wie man diesen Namen richtig betont?
Richtig, ich habe es immer falsch gemacht. Und du bist nicht nur hier, weil wir über deinen wunderbaren Namen sprechen wollen, sondern wir dürfen heute oder ich darf mit dir heute über deine ganz besondere Geburt sprechen. Und ich sag besonders, einfach weil ich dich schon so lange kenne. Du bist in meinen Bauchgefühl-Club gekommen, da warst du in der 13. Schwangerschaftswoche, glaube ich. Also es war wirklich noch sehr, 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 sehr früh. Du hast schon ganz, ganz viel gelernt in der Schwangerschaft und dich ganz, ganz doll vorbereitet. Und du hast eine Hausgeburt geplant gehabt. Ist das richtig?
Wir haben ja genau in unserem allerersten Gespräch, da erinnere ich mich doch dran, drüber gesprochen, da hattest du mich gefragt, Imogen, wo planst du eigentlich deine Geburt? Weißt du schon? Hast du schon eine Idee? Es ist zwar noch recht früh, aber hast du schon eine Idee? Und ich habe damals gesagt, ja, Cindy, weißt du, bei mir ist es so, ich kann mir ganz schwer vorstellen, in der Klinik zu gebären. Und ich bin deswegen auf der Suche nach einem Ort, der sich irgendwie für mich stimmig anfühlt. Und damals war ich schon im Kontakt mit einem Geburtshaus in der Nähe von uns. Und wir hatten noch kein Gespräch damals vereinbart, mein Mann und ich. Wir waren so ganz am Anfang von dieser Reise. Und doch war für mich ganz klar, dieses Klinik-Setting, das fühlt sich für mich nicht stimmig an. Ich habe mir damals nicht zugetraut, dass ich meine Wünsche so kommunizieren kann, dass sie auch gehört werden, dass ich, wenn ich in diesem Geburtsprozess bin, dann auch so selbstbestimmt gebären kann, wie ich mir das gewünscht habe. Und habe deswegen von Anfang an nach Alternativen gesucht und ja eben nach Orten, die mit mir in Resonanz gegangen sind. Und da war das Geburtshaus ganz oben auf der Liste. Und von einer Alleingeburt oder einer Hausgeburt war ich tatsächlich sehr weit entfernt in den Gedanken. Aber es hat sich dann im Prozess herausgestellt, dass es gar nicht so weit entfernt ist, diese Settings, diese unterschiedlichen. Da werden wir bestimmt im Gespräch auch noch drauf kommen.
Okay, das wusste ich jetzt nicht mehr, weil es ja wirklich schon lange her ist. Deine Tochter ist jetzt wie alt? Wie alt ist sie jetzt?
Sie ist jetzt 8 Monate. Wird sie jetzt alt am 1.
Genau, also das ist ja schon dann 8 Monate. Also es ist ja schon wirklich über ein Jahr her, deswegen konnte ich mich jetzt nicht genau erinnern. Aber es ist ja trotzdem schon mal ganz interessant, dass du schon so früh in deiner Schwangerschaft eigentlich gewusst hast, okay, die Klinik ist es nicht. Nach Alternativen gucke ich jetzt, aber okay, Klinik nicht. Ne? Also weil so weit sind ja ganz, ganz viele Frauen noch gar nicht an dem Punkt in ihrer Schwangerschaft. Ich erlebe ja Frauen eher, dass die also sehr spät auf mich treffen und dann sagen, ach Mist, das geht auch, habe ich gar nicht gewusst. Also bei ganz vielen ist ja einfach in dem Kopf automatisch, wenn sie schwanger sind, Klinikgeburt und sonst nichts, weil was anderes gibt's nicht oder was anderes traue ich mir gar nicht zu, und bei dir war es genau umgekehrt. Finde ich ganz spannend.
Ja, und das obwohl, also in der Familie, da eigentlich, daher kann es nicht kommen, weil meine Mutter hatte 2 Klinikgeburten mit mir und mit meiner Schwester, die sehr gut gelaufen sind, die selbstbestimmt waren. Und da habe ich also auch überhaupt nichts in der Richtung gehört, dass es irgendwie nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hätte. Aber es war so, dass ich doch im Bekanntenkreis, aber auch so, was man so hört, einfach irgendwie davon überzeugt war, wenn ich in die Klinik gehe, dann könnte es mir passieren, dass ich die Verantwortung auch abgebe, einfach aufgrund meiner Struktur, so wie ich ja von der Persönlichkeit her vielleicht auch auf ja aufgesetzt bin, sage ich jetzt mal. Ich kenne mich ja sehr gut. Ich weiß dann, wie ich in bestimmten Situationen reagiere. Und da war für mich klar, ich möchte die Verantwortung komplett übernehmen. Und das war für mich eine innere Haltung, die ich schon ganz früh gespürt habe. Und ja, dass du mich mit deinem Bauchgefühl-Club von Anfang an auch begleitet, bestärkt, diesem Gefühl auch zu vertrauen, das war sehr, sehr wichtig für mich. Denn ja, es kommen ja auf dem Weg natürlich während der Schwangerschaft, jede Schwangere weiß, dass von allen möglichen Richtungen immer wieder auch Fragen, ne, gerade zur Geburt, wie möchtest du gebären, wo? Und da war, habe ich dann schon gemerkt, dann auch immer manchmal ein Stirnrunzeln dabei, manchmal eine Überraschung, ein überraschender Gesichtsausdruck, wenn ich dann gesagt habe, ja, wir gehen ins Geburtshaus für die Geburt. Und es war jetzt nicht so, dass ich wirklich Widerstand gespürt habe, aber doch so ein Aha und eine gewisse, zum Glück oft eine gewisse Neugierde und schon auch eine Offenheit anderen, von anderen Menschen gegenüber meine Entscheidung, ja, da auf den Grund zu gehen. Wie kommt es denn zu dieser Entscheidung? Und ich habe aber gemerkt, ich möchte da gar nicht so sehr in eine Begründung reingehen, sondern das ist einfach so, wie ich es fühle. Und habe da sehr meinem Gefühl vertraut. Und wir haben dann auch alles dafür getan, dass das stattfinden kann. Ich hatte eine wunderbare Hebamme, die mich begleitet hat während der Zeit und habe mir auch die Vorsorge dann mit meiner Gynäkologin geteilt und der Hebamme. Das war auch eine interessante, ja, Konstellation, weil von meinen Freundinnen kannte ich es bisher nur so, dass sie rein in der gynäkologischen Betreuung waren und nicht von einer Hebamme betreut wurden. Und ja, so habe ich mich irgendwie durch die Schwangerschaft durchmanövriert und mit ganz viel Wissen ja wirklich versorgt. Ich habe gemerkt, da ist so ein innerer Drang, ein innerer Durst, mich selbst zu informieren. Und je informierter ich bin, je mehr Wissen ich an der Hand habe, desto sicherer fühle ich mich in meiner Entscheidung, ins Geburtshaus zu gehen, überhaupt ja einfach der Geburt positiv entgegenzusehen. Denn für mich war Geburt nie ein, oh mein Gott, Mist, am liebsten würde ich das streichen und einfach gleich das Kind in den Armen halten, sondern ein, ja natürlich, das ist ein Teil, ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Teil dieses Prozesses. Und wie kann ich den so gestalten, ja, dass er mir am Ende dienlich ist, dass er mich weiterbringt, mich und meine Tochter, dass er uns einen guten Start ins Leben und in eine gemeinsame Verbindung ermöglicht. Ja, und Bauchgefühl habe ich schon erwähnt, dein Club war da ein ganz wesentlicher Teil. Ich habe mich auch über Bücher informiert. Ja, ein wichtiges Buch während der Schwangerschaft, was ich quasi oft täglich in der Hand hatte, war das Buch von Sarah Schmidt, Alleingeburt, obwohl ich keine Alleingeburt geplant habe, aber es hat mich sehr gezogen, dieses Wissen von Sarah Schmidt, aber auch artgerecht. Die Bücher von Nicola Schmidt waren da ein Wegbegleiter und andere Accounts auf Instagram. Ich habe mich also auch mit Geburtsvideos wirklich inspirieren lassen und vor allem geschaut, dass ich positive Geburtsberichte lese, dass ich mir Videos anschaue von Geburten, wie Geburt tatsächlich ablaufen kann. Und zwar abseits von dem, was wir über die Medien und über Filme und über ja oft ja mediale Aufbauschung so präsentiert bekommen. Und das war enorm wichtig und hat mich sehr, sehr bestärkt in meiner Entscheidung, ins Geburtshaus zu gehen.
Und dann ist ja doch irgendwas anders passiert, oder? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist immer, ja, man macht einen Plan und ja, das Leben lacht sich dann eins und sagt, ich habe aber eigentlich was ganz anderes mit dir vor. Und am Ende ergibt sich aber so ein Bild, wo ich denke, doch, eins hat zum anderen geführt. Es musste eigentlich so kommen. Und es war so, dass wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Wir befinden uns am ET. Ich habe schon gespürt, naja, wenn meine Tochter nach mir kommt und auch nach meiner Schwester, dann wird sie sich noch Zeit lassen. Es war also überhaupt nicht überraschend für mich, dass ja, sich da in der Richtung Geburt jetzt noch nichts getan hat. Und habe das auch mit meiner Hebamme besprochen. Die wusste also auch schon Bescheid und hat mich auch gerade in der ersten Woche nach ET ganz wunderbar begleitet und mir sehr viel Ruhe vermittelt. Und am ET plus 7 war ich dann noch bei einer Gynäkologin, nicht meiner eigenen, denn die war zu der Zeit im Urlaub, es waren Pfingstferien. Aber meine Hebamme hat darum gebeten, einfach doch mal Fruchtwasser checken zu lassen, Plazenta checken zu lassen, einfach um sicher zu sein, dass alles wirklich in Ordnung ist über einen Ultraschall. Und ich habe dem zugestimmt. Es war in Ordnung für mich. Ich hätte es, glaube ich, für mich selber nicht gebraucht. Es war eher so ein Gefühl von, okay, wir machen das jetzt, einfach um nochmal Ruhe reinzubringen in den Prozess, dass meine Hebamme auch mit einem guten Gefühl mich noch weiter betreuen kann. Eine Geburtshausgeburt ist nämlich möglich bis 14 Tage nach ET. Und wir haben ja dafür noch 7 Tage Zeit. Und ich war ganz überzeugt, in diesen 7 Tagen wird auch die Geburt stattfinden. Und sie wird im Geburtshaus stattfinden. Das habe ich mir innerlich immer vorgesagt. Ich habe es manifestiert. Ich habe mir innerlich diese Bilder auch nochmal einfach ja vor mein Auge gerufen. Den Geburtsraum. Also ich war da schon sehr, ja, fast schon im Geburtsprozess, obwohl es ja noch nicht losgegangen ist. Und diese Erfahrung mit der Gynäkologin war tatsächlich was, was mich ja schon ziemlich bewegt hat, weil die Dame hat gesagt, mein Baby sei so groß, ich müsste eigentlich jetzt sofort in die Klinik. Das Fruchtwasser wäre aber in Ordnung, die Plazenta wäre auch in Ordnung, aber sie mache sich sehr, ja, sie hat nicht Sorgen, hat sie nicht gesagt, aber sie würde mir sehr ans Herz legen, sofort einen Termin in der Klinik zu machen, um die Einleitung zu planen mit der Klinik, weil die Klinik müsste ja schließlich auch planen. Und ja, innerlich sind da, wie du dir vorstellen kannst, dann alle möglichen ja, Gespräche in mir losgegangen, laut geworden, Stimmen sind laut geworden. Ich lasse mir jetzt nicht meine Geburtshausgeburt nehmen und es fühlt sich für mich alles richtig an. Und was gut war, war, dass meine Hebamme voll auf meiner Seite stand und gesagt hat, ein großes Kind ist kein Grund, nicht im Geburtshaus zu gebären. Und sie hat schon viele große Kinder auf die Welt gebracht. Und was heißt schon groß? Ja, also genau, wo ist denn da bitte die Grenze? Und ab wie viel Gramm muss man jetzt hier ein Kreuzchen machen und sagen, nee, jetzt kann man, ist das Risiko zu groß. Das
magst du mal mit uns teilen, was Ihre Voraussage war? Also was ihr zu groß war oder zu schwer? Magst du das mal mit uns teilen?
Ja, gerne. Sie hat eine Range gemessen zwischen 3.800 und 4.200 Gramm. Sie hat gemeint, in dieser ja, Range bewegen wir uns und aufgrund dieser Messung ja, würde sie mir streng empfehlen oder sehr stark ans Herz legen, die Klinik zu gehen und zwar unmittelbar. Ich soll also gar nicht mehr nach Hause fahren am besten, ich soll direkt in die Klinik. Und als ich das gehört habe, also ja, mein Puls ist hochgegangen, mein Herz hat geklopft und gleichzeitig habe ich dann im Auto gesessen, erstmal tief durchgeatmet und dann direkt Kontakt mit meiner Hebamme aufgenommen, ihr von dem Besuch erzählt und sie hat dann gesagt, Imogen, also natürlich in erster Linie gehst du mal nach deinem Gefühl, solange Plazenta in Ordnung ist, solange Fruchtwasser da ist, die Herztöne stimmen, ihr habt ein CTG gemacht, es ist alles in Ordnung, du kannst dein Kind mit deinem Körper und deiner Kraft und deiner ja, Weiblichkeit gebären. Du brauchst dir keine Sorgen machen, dass das aufgrund der Größe des Kindes nicht funktioniert. Und das hat mir sehr viel Ruhe gegeben und mich gleichzeitig innerlich auch nochmal bestärkt, weil das habe ich ja gefühlt. Es war nur ja von außen das nochmal und sich gegen ärztlichen Rat zu stellen. Das kostet Kraft und das kostet Überwindung auch. Mit meinem Mann habe ich das dann auch besprochen und wir waren uns einig, wir gehen den Weg weiter mit unserer Hebamme im Geburtshaus und die Kleine wird dort geboren. Das war also unser innerliches Mantra. Und dementsprechend habe ich in der Klinik Bescheid gesagt, dass wir nicht kommen, habe mich abgemeldet und gesagt, wir sind in bester Betreuung. Sollte sich irgendetwas ändern, melde ich mich natürlich. Aber soweit ist von meiner Seite her alles gut. Und ja, die Tage schritten voran. Ich wurde auch innerlich unruhiger. Ich weiß noch, dass ich auch einmal noch mit dir gesprochen habe. Ich habe dann eine wunderbare Meditation gemacht, die ich von dir bekommen habe. Und ich glaube sogar am Tag darauf, und das hattest du mir prophezeit, ist es dann losgegangen, da ist nämlich dann die Fruchtblase geplatzt. Und ich hatte ja einen vorzeitigen Blasensprung. Und es, also ja, du hattest da schon so ein Gefühl und es war richtig. Und ja, wir sind mittlerweile bei ET plus 9. Und genau, dann habe ich also freudig meiner Hebamme erzählt, es geht los. hier, Fruchtwasser ist da und ich bin dann gleich zu ihr. Wir haben dann nochmal geguckt, ob alles passt. Und sie meinte dann, ja, spürst du denn schon Wehen? Und nee, also Wehen spüre ich jetzt noch keine. Na, die werden schon kommen. Es war Freitag und ja, den ganzen Freitag über war ich also frohen Mutes und habe quasi in freudiger Erwartung gedacht, so jetzt jeden Moment spüre ich dann irgendwann die erste Wehe und auf dem CTG war sogar schon etwas zu sehen. Aber ich habe das nicht gespürt. Also es waren noch keine muttermundsöffnenden Wehen. Und ja, so zogen sich die Stunden dahin. Es wurde Nacht, es ist nichts passiert, am nächsten Morgen immer noch nicht. Und da habe ich schon gemerkt, oh, meine Hebamme, die sitzt jetzt langsam auch auf Kohlen. Weil ja, mit dieser Situation, dass der Blasensprung da war, hatten wir natürlich wieder ein zeitliches Thema. Und dementsprechend ja, waren wir beide dann schon etwas ungeduldig. Wir haben dann ein bisschen nachgeholfen mit einem ja, Rizinusöl, das sie mir gegeben hat, mittags dann, am Samstagmittag. Und tatsächlich war es dann so, dass am Nachmittag um 16 Uhr die erste Wehe kam. Und ich weiß das deshalb so genau, weil ich auf dem Weg zur Hebamme wieder war, ins Geburtshaus. Und ja, es ist der 1. Juni. Nachmittag, 16 Uhr, ich spüre die erste Wehe, ich bin ganz freudig und aufgeregt und gleichzeitig ja einfach auch nervös, sodass es jetzt wirklich losgeht. Und ja, wir haben dann nochmal geguckt im Geburtshaus und sie hat gemeint, wunderbar, Imogen, es dauert jetzt nicht mehr lange, aber ich schicke dich nochmal nach Hause. Und dann bin ich nochmal nach Hause gefahren, es war ja nur eine Viertelstunde von meinem Zuhause entfernt.
Hat sie das begründet, warum sie dich nochmal nach Hause geschickt hat? Weil es ja schon ungewöhnlich ist, ne? Wenn die Geburt voll im Gange ist, zu sagen nochmal, ich schicke dich nochmal nach Hause.
Ja, der Muttermund war einfach noch nicht so weit offen. Also wir haben zwar nicht reingeguckt, aber es war ein Gefühl. Und gleichzeitig waren es erst der Beginn der Wehen. Und ich bin ja Erstgebärende gewesen. Und aus ihrer Erfahrung heraus war klar, das wird noch einige Stunden dauern und ich habe auch gesagt, ich fühle mich zu Hause grundsätzlich sowieso am wohlsten, kann mich da sehr gut entspannen und nachdem es nur eine Viertelstunde zum Geburtshaus ist, haben wir dann ausgemacht, wenn die Wehen, ich glaube, wir haben damals gesagt, eben 5 Minuten Abstand erreicht haben und eine gewisse Dauer, ungefähr eine Minute, dann soll ich mich nochmal melden. Und sie ist quasi bereit und erwartet mich dann und ja, dann sind wir so verblieben. Ich bin wieder nach Hause gefahren und habe dann schon angefangen, ja, gegen 19 Uhr die Wehen zu veratmen. Ich bin, glaube ich, auch nochmal in die Badewanne gegangen. Es hat mir richtig gut getan, da nochmal in der Badewanne auch zu entspannen und habe dann gemerkt, gegen 21 Uhr veratmen alleine reicht nicht mehr. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich muss vertönen. Ich konnte nicht mehr in mir halten. Es wurde richtig laut und ich habe alles eigentlich ausgeatmet und raus vertönt und habe zu meinem Mann gesagt, du, es fühlt sich jetzt so richtig nach intensivem Geburtsprozess an. Lass uns das jetzt mal nochmal tracken und dann der Hebamme Bescheid geben, dass wir uns jetzt auf den Weg machen. Und es war kurz nach 21 Uhr, gesagt, getan. Mein Mann hat meine Hebamme kontaktiert. Und wir haben im Prinzip darauf gewartet, dass sie schreibt, ja, kommt, los, ab ins Auto. Kliniktasche ist ja sozusagen das Backup, ist ja sowieso schon drin. Eure Sachen habt ihr eh schon im Auto, los geht's, kommt zu mir. Und diese Antwort kam nicht. Es kam überhaupt keine Antwort. Es kam keine Antwort und wir haben sie dann auch telefonisch nicht erreicht. Im Nachhinein wissen wir, woran es lag, aber in dem Moment ja, war innerlich einfach schon ein bisschen gewisser Aufruhr da. Was machen wir denn jetzt? Wobei, Cindy, wenn ich dir sage, wir fahren jetzt in die Klinik, war für mich nie eine Option. Diese Option gab es für mich nicht, weil ich so sehr diese ganze Schwangerschaft über mir diese Geburtshausgeburt vorgestellt habe, dass eigentlich für mich die einzige logische Konsequenz war, ja, wir machen hier jetzt weiter. Wir sind ja schon mittendrin. Und im Kopf hatte ich auch, meine Hebamme ist ja Hausgeburtshebamme. Wahrscheinlich ist irgendwas los bei ihr, aber die wird sich jetzt auf den Weg zu uns machen. Die kommt zu uns. Das war irgendwie so ein Gedanke, den ich hatte. Und deswegen war keine Angst da. Es war keine, kein überhaupt Panik weit entfernt. Wir waren beide in der Ruhe, mein Mann hat mir da auch sehr vertraut, weil er gewusst hat, wie sehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wie tief ich mich damit beschäftigt habe über die ganze Zeit und wie wichtig es mir ist, dass ich selbstbestimmt gebäre. Natürlich muss es unter einer Situation sein, die für mich und für das Kind sicher ist, aber das war es ja. Es hat ja sich überhaupt nicht nach irgendwie einem Notfall für mich angefühlt. Das Einzige war, warum reagiert sie jetzt nicht? Wieso können wir jetzt nicht ins Geburtshaus fahren, weil vielleicht ist sie ja da gar nicht dort. Dann stehen wir am Ende vor verschlossener Tür und ich darf das Kind dann im Auto gebären. Das war jetzt nicht so meine Wunschvorstellung. Und so haben wir weitergemacht. Wir sind dann ins andere Badezimmer gewechselt und mein Mann hat immer wieder meine Hebamme geschrieben, hat gesagt, wie es mir geht, was gerade passiert und ob sie dann einfach zu uns kommen kann, ob das möglich ist, sobald sie diese Nachrichten liest und mitbekommt, was bei uns los ist. Und es wurde 22 Uhr und es wurde 22.15 Uhr und ich habe schon gemerkt, jetzt fühlt sich's wirklich danach an, die Maus, die kommt jetzt jeden Moment. Und ich wusste, wir müssen, wenn wir eine Geburt in der Badewanne machen, dann das Wasser schon eingelassen haben und der Kopf darf noch nicht ausgetrieben sein. Und deswegen habe ich zu meinem Mann gesagt, du, wenn, dann machen wir das jetzt, bitte lass das Wasser ein. Soweit es mir eben möglich war, ich glaube, ich habe sehr kurze Anweisungen gegeben. Und er hat Wasser eingelassen, hat die Temperatur gecheckt und ich bin dann in die Wanne gestiegen. Und ich würde sagen, keine 2, 3 Wehen später war das Köpfchen da und mit der nächsten Welle kamen sie auch schon komplett raus in der Badewanne, im heimischen Badezimmer. Mein Mann war dabei, also es ging richtig, richtig schnell und wir haben 22.40 Uhr war sie komplett da und er hat dann, kann ich noch im WhatsApp-Verlauf nachgucken, meine Hebamme geschrieben, so, sie ist jetzt da. Und meine Hebamme war natürlich nicht da. Wir waren dann zu dritt alleine zu Hause.
Und dann, also ich sitze hier, das ist wirklich spannender als jeder Film, weil ich erzähle dir das mal, also dir Zuhörer, ich kannte die Geschichte auch noch nicht. Also wir haben es extra so gemacht, dass sie mir das vorher nicht erzählt hat. Ich höre es jetzt auch gerade in dem Podcast live zum ersten Mal und ich habe ja ganz gespannt gesessen und ich dachte, so, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wo war die Hebamme? Warum ist sie nicht ans Telefon gegangen? Das wirst du mir wahrscheinlich jetzt gleich erzählen. Aber wie wundervoll, dass ihr das mit der Wanne noch gemacht habt. Und dann hast du sie geboren, weil das ist ja, ich hatte ja auch eine Alleingeburt. Und die erste Frage ist immer so, wer hat die Nabelschnur durchgeschnitten? Und dann antworte ich, also das, weil das halt so drin ist in den Köpfen. Aber ich sage so, ja, keiner, weil die muss man nicht sofort durchschneiden. Ja, man kann ja ganz gechillt. Ich habe ja auch irgendwie noch 1, 2 Stunden in der Wanne dann verbracht. Weil ich bin witzigerweise ja erst nach meiner Geburt in die Wanne, war. Aber bei mir ging es ja dann so schnell, dass ich hatte dann Lust sozusagen, nachdem so geboren und ich habe mich dann so gefühlt, dass ich dachte, komm, jetzt will ich in der Wanne kuscheln. Und da habe ich dann halt 2 Stunden mit ihr gelegen und die Nabelschnur war halt noch dran. Wie war das bei euch? Ja. Wann kam dann jetzt die Hebamme?
Es ist so lustig, dass du es sagst, weil genau diese Fragen haben wir auch bekommen. Ja, also das allererste, was in den Köpfen ist, ja, war die Nabelschnur. Und wie du sagst, es war das Letzte, woran ich in dem Moment gedacht habe.
Wenn das was Gefährliches ist oder Giftiges oder irgendwie unbedingt vom Kind ab muss, ja, ist völlig verrückt, oder? Dass das so in den Köpfen drin ist. Das ist
total verrückt, weil ich war ja so glücklich, dass niemand gesagt hat, so, und jetzt muss die Nabelschnur durchtrennt werden. Weil ich wollte ja unbedingt, dass sie all ihr Blut zur Verfügung hat, dass ihr zusteht, dass sie die Nabelschnur so lange, wie es irgendwie geht, auspulsieren kann. Und genauso haben wir es auch gemacht. Und ich lag dann auch noch eine Weile mit ihr in der Wanne. Wir sind dann rausgegangen. Ich hatte ja nur quasi nebenan wirklich ins Wochenbett zu gehen. Ich habe sie mitgenommen ins Bett und die Plazenta hat auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und das Schöne war dann, dass wir endlich erfahren haben, was ist mit meiner Hebamme los? Die hat nämlich dann geschrieben, Imogen, ich bin gerade selber in der Klinik. Es tut mir so leid. Ist alles in Ordnung bei euch? Habt ihr den Notarzt gerufen? Und dann habe ich gesagt, nein, du Liebe, wir haben den Notarzt nicht gerufen, es ist alles gut, uns geht's gut, die kleine Maus ist da, wie geht es dir, bist du soweit in Ordnung, was ist passiert? Und sie ist da gar nicht so wirklich drauf eingegangen, sie hat gesagt, es ist alles inzwischen wieder okay bei ihr, ob sie noch vorbeikommen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte komm vorbei, komm zu uns. Die Plazenta ist auch noch nicht da, die kleine Maus ist da, dann kannst du dir alles mal anschauen. Wir würden uns freuen, wenn du zu uns kommst. Und sie ist dann um, ich glaube, 24 Uhr, kam sie dann um Mitternacht zu uns nach ihrem eigenen Klinikaufenthalt. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass sie selbst Betroffene war in dem Fall. Und zum Glück aber war soweit alles in Ordnung, dass sie die Klinik auch wieder verlassen konnte. Aber das war der Grund, ja. Sie konnte nicht ans Telefon gehen. Sie war selber in der Klinik und wir waren dann einfach so, so froh, dass sie noch gekommen ist. Und mit ihr, in ihrem Beisein, kam dann auch die Plazenta. Inzwischen war die Nabelschnur schon durchtrennt. Sie hatte uns nämlich über das Handy dann eine Anleitung gegeben, was wir machen können. Und mein Mann hat das wunderbar gemacht. Ich habe davon ehrlich gesagt gar nicht viel mitbekommen, weil ich so mit der kleinen Maus beschäftigt war auf meiner Brust. Insofern ist das alles quasi für mich so nebenbei passiert und das hat mein Mann geregelt quasi. Aber hinterher kam dann eben noch die Hebamme zu uns und die Plazenta kam noch in ihrem Beisein. Und wir haben dann die kleine Maus einmal gewogen und haben geguckt, ob alles passt. Aber sie hatte ja relativ schnell, nachdem sie rausgekommen ist, auch zu weinen angefangen, was für mich eine große Erleichterung war, weil ich wusste dann, gut, sie ist wohl auf, ihr geht's gut, sie atmet, alles gut. Und so war es ja auch die ganze Zeit. Sie hat also dann auch schon schön die Farbe angenommen, die sie annehmen sollte und hatte auf meiner Brust gelegen. Also es war wirklich ein ganz, ganz wunderbares und sehr selbstbestimmtes Ankommen für uns als Familie und auch für meinen Mann ein sehr intensives, kraftvolles Ereignis. Und ich bin nach wie vor so unendlich dankbar. Ich weiß, dass es nicht mit jedem möglich gewesen wäre, absolut nicht. Und ich weiß, dass da sehr viel Vertrauen dazu gehört und dass er seine Ängste, seine eigenen Ängste sehr gut im Griff hatte, sodass er da voll mit mir ins Vertrauen gehen konnte und mit meiner Fähigkeit, dieses Kind zur Welt zu bringen. Und insofern, ja, hat uns das auch nochmal als Familie sehr, sehr verbunden und uns einen ganz besonderen Start ermöglicht, dadurch, dass wir zu Hause geblieben sind.
Ja, also ich bin sehr, sehr beeindruckt von dieser Geschichte, von dieser Geburtsgeschichte und von deiner Entwicklung, weil, wie gesagt, wir kennen uns ja schon so, so lange seit der 13., also so lange in diesem Prozess, in dem du gewesen bist. Und du selbst hast es wahrscheinlich nicht vermutet, dass es so ausgehen wird. Aber es ist ja, also ich glaube, es passiert immer häufiger, also dass immer häufiger Frauen auch, also ungeplante Alleingeburten zu Hause haben, wenn sie sich so vorbereitet haben wie du, weil dann einfach keine Panik entsteht und keine Angst, weil du einfach genau weißt, okay, das und das und das passiert jetzt in meinem Körper und so ungefähr fühlt sich das an. Und du hast auch nochmal einen interessanten Satz gesagt, du hattest also zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt oder da irgendwie eine Notsituation ist. Das war unter meiner ungeplanten Alleingeburt nämlich auch so. Ja, das hat sich die ganze Zeit so natürlich angefühlt, so als wenn ich auch nie irgendwas anderes getan hätte und nie was anderes geplant wäre. Und das ist nochmal wichtig für die Zuhörerinnen, die es ja meistens sind, weil wenn du dich noch nicht so vorbereitet hast, wie ich mich vorbereitet habe, wie wir Frauen auch in unseren Kursen vorbereiten, Sarah und ich, dann hast du auch noch nicht dieses Vertrauen, weil du brauchst dieses Vertrauen, also du musst deinen Körper gut kennen, weil jede Frau, die man fragt, wo dann vielleicht etwas, wo es dann zu Komplikationen gekommen ist, die spiegelt dann, dass sie das gespürt hat. Also, dass diese Frauen ganz genau spüren, wenn etwas nicht stimmt. Und was ich aber so krass dabei finde, ich traue mich überhaupt nicht, deinen Namen auszusprechen, ich will immer zu das sagen, aber weil das so falsch in meinem Gehirn ist, sage ich das gar nicht. Also du, ich sage deinen Namen nicht. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ach so, genau. Also, dass ihnen oft nicht geglaubt wird. Also, die Frauen sagen, ich habe das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht. Die gehen dann vielleicht auch in die Klinik und dann wird das einfach abgetan. Ja, und das finde ich so traurig, dass es so ist. Aber umgekehrt heißt es aber auch, dass wir vertrauen können auf unseren Körper. Und ich bin ganz sicher, wenn du zwischendrin das Gefühl gehabt hättest, es stimmt hier irgendwas nicht. Ohne jetzt, dass du hast, klar hast du das Buch gelesen, aber ich glaube mehr, dass das ein inneres Gefühl ist, unabhängig von dem Wissen, was du dir angeeignet hast, sondern also das Wissen hat dazu geführt, dass du einfach ganz krass in deinen Körper vertraut hast, dann hättest du gehandelt, dann hättest du den Notarzt gerufen oder dann wärt ihr in die Klinik gefahren. Davon bin ich überzeugt.
Absolut. Absolut, 100%, Cindy. Ja, da gehe ich voll mit. Ich konnte nur deshalb diese Geburt so haben, wie sie dann abgelaufen ist, weil ich in mir selbst dieses Gefühl hatte, dass alles gut ist und alles richtig so ist, wie es jetzt gerade ist. Auch wenn jetzt gerade das nicht so läuft, wie wir das eigentlich geplant haben. Trotzdem ist es richtig, ja, das ist ein Paradox, aber es hat sich richtig angefühlt und es hätte sich falsch angefühlt, in dem Moment alles umzuwerfen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber doch in die Klinik, weil wir jetzt hier keine Antwort bekommen von meiner Hebamme und ich muss unbedingt eine Betreuung haben. Dieses Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte nie das Gefühl, ich brauche die Betreuung. Auch selbst im Geburtshaus wusste ich, in meiner Vorstellung war das so, auch dort hätten wir eine, in Anführungsstrichen, Alleingeburt gehabt, aber meine Hebamme wäre natürlich mit uns im Raum gewesen. Sie wäre aber eher einfach Zuschauerin, Begleitung gewesen und hätte natürlich im Fall des Falls auch da sein können, wenn wir sie gebraucht hätten. Aber eigentlich hätten wir es genauso gemacht wie zu Hause, nur in anderen Räumlichkeiten quasi. Diese Sicherheit hatte ich in mir und die ist über die ganze Schwangerschaft gewachsen. Die durfte reifen, das war eine Entwicklung, es war ein Prozess. Und ich bin mir selbst dankbar dafür, dass ich mir entsprechend auch die Tools und den Support geholt habe, zum Beispiel über deinen Bauchgefühl-Club, über die vielen Podcasts, die ich mir dazu angehört habe, über die Videos und über die Bücher, aber eben auch einfach immer wieder zu mir zurückzukommen, in mein eigenes Gefühl, in mich reinzuspüren und da ja meinem Bauchgefühl einfach zu vertrauen. Und deswegen konnte das alles so kommen, wie es gekommen ist.
Ich habe zwei Fragen an dich noch, bevor wir zum Ende kommen. Die erste Frage, was war das Geburtsgewicht deines Kindes?
4.430 Gramm.
Also weit über dem, was die Ärztin geschätzt hatte, weil oft ist es ja auch so, man hat so plus minus 500, dass es tatsächlich sehr viel weniger ist, als geschätzt wurde, aber absolut kein Hindernis, das Kind zu Hause zu gebären. Das ist die eine Frage, okay. Und die zweite ist, du hattest ja eingangs gesagt, dass du dich mit Absicht gegen das Klinik-Setting entschieden hast, weil du dich einfach gut kennst und weißt, okay, ich hätte mich wahrscheinlich nicht durchsetzen können, ich hätte nicht für mich einstehen können, wenn da alles auf mich eingeprasselt wäre, so, und wir machen das jetzt so, dass du dich hättest da nicht durchsetzen können. Nachdem du jetzt diese Erfahrung gemacht hast, würdest du, also ich weiß nicht, ob du noch ein Kind kriegst, aber würdest du grundsätzlich sagen, das hat was in dir verändert? Ich finde ja immer, ne, Schwangerschaft, Geburt ist echt eine krasse Persönlichkeitsentwicklung, aber wenn du jetzt zurückblickst, siehst du dich immer noch so? Oder nach dieser Erfahrung kannst du jetzt sagen, hey, nee, ich kann jetzt für mich einstehen, egal in welchem Setting?
Letzteres. Also ich fühle mich sehr, sehr viel sicherer und gewachsener in dem, was ich möchte und wie ich es auch kommunizieren kann. Und ich durfte es ja tatsächlich auch schon, wir hatten nämlich nach der Geburt, hatte nichts mit der Geburt zu tun, es waren 2 Wochen nach der Geburt, eine Situation, wo wir in die Klinik gefahren sind mit der kleinen Maus. Und da konnte ich schon vieles ganz anders kommunizieren, als ich es mir jemals hätte vorstellen können und konnte da für mich und für die Kleine einstehen, nach meinen Wünschen und Vorstellungen. Und insofern sollte ich nochmal ein Kind bekommen, wer weiß, egal welches Setting ich wüsste und ich würde es mir zutrauen, die Dinge so zu kommunizieren, wie ich es möchte und dass es auch so ankommt beim Gegenüber. Denn wie du sagst, das Standing ist einfach damit gewachsen, mit dieser Erfahrung. Ich fühle mich ja deutlich sicherer in dem, ja, was ich tue und auch wie ich es tue mit der kleinen Maus. Und ja, ich denke, es wird genauso weitergehen, denn auch seit sie da ist, ist wahnsinnig viel Entwicklung passiert und die ist noch nicht zu Ende.
Definitiv nicht, aber mir kommt gerade ein Gedanke hoch, den ich so noch nie ausgesprochen habe, aber ich habe natürlich jetzt diese Bilder vor Augen, diese Geschichten vor Augen von Frauen, wo es eben komplett anders gelaufen ist als bei dir, also nicht nur, dass sie keine Alleingeburt hatten, sondern dass sie halt in der Klinik waren, dass sie nicht selbstbestimmt waren, dass sie ja teilweise Gewalterfahrungen gemacht haben, dass sie über sie hinweg bestimmt Dinge wurden, na, du weißt schon. Und ich frage mich jetzt gerade, wenn also dein Erlebnis diese Auswirkung auf deine Persönlichkeit und auf dein komplettes Selbst hat, dann dürfen wir uns natürlich fragen, welche Auswirkungen hat diese Geburtserfahrung auf diese Frauen?
Absolut.
Es ist ja dramatisch. Also das habe ich noch nie so ausgesprochen, aber dieser Gedanke kommt mir gerade, wie krass das eigentlich ist. Also
deren Selbstbild, deren Selbstwirksamkeit, deren Selbstbewusstsein, deren eigenes Körpergefühl. Stell dir vor, du gehst in die Klinik und sagst, ich spüre da irgendwann, da ist was. Und du sagst, ach, und jetzt hören sie mal auf zu spinnen und da ist nichts und nur haben sie sich mal nicht so und so. Was erlernst du da? Nicht, ah, okay, ich kann meinem Körper vertrauen, mein Körper sagt mir, was los ist, sondern, ah, okay, es ist, also, es ist wieder nicht richtig, ne, was ich fühle. Und damit wachsen wir Frauen ja oft auch schon auf, seit Kindesbeinen. Und da denke ich jetzt gerade, also nicht nur für die Geburt, für das Geburtserlebnis ist es noch wichtiger, dass Sarah und ich weitermachen, dass wir weiter an unseren Geburtsvorbereitung arbeiten und dass wir es noch bekannter machen, weil es hat halt so weitreichende Folgen, nicht nur fürs Kind, nicht nur für das Erlebnis, aber auch für die Persönlichkeit und Selbstwirksamkeit der Mutter durch diese Erfahrung, die sie erlebt.
Für alles, was hinterher kommt, genau. Und deswegen gehören Geburten unbedingt immer aufgearbeitet. Und es ist kein Wunder, dass Frauen diese Geburtserfahrung und diese Klinikerfahrung noch sehr, sehr lange prägen und dass sie sehr lange, ja, sich damit auseinandersetzen und immer wieder Flashbacks kommen oder auch, ja, einfach Situationen, wo sie sich denken, Mensch, ich hätte mir das so anders gewünscht. Und ich kann nur jede Frau ermutigen, Geburten zu besprechen, ja, wirklich da in die Handlung zu gehen, aktiv zu werden, sich Hilfe zu holen. Und Sarah und du, Cindy, ihr seid da wunderbare Ansprechpartnerinnen. Und ihr könnt da auch weiterhelfen, ja, ihr habt auch Kontakte an der Hand, die solche entsprechenden Aufarbeitungen möglich machen. Und ich sage jetzt mal so, weil es einmal passiert ist, heißt es nicht, dass dann die nächste Geburtserfahrung wieder so ist. Im Gegenteil. Du hast dann die Möglichkeit, das nochmal ganz anders zu erleben, wenn du ja aktiv dafür sorgst, dass du dir entsprechendes Wissen aneignest, dass du die Tools an die Hand nimmst. Und dass du deinem Bauchgefühl vertraust. Und da sind wir ja wieder bei dir, liebe Cindy. Genau. Und deinem Motto. Ja, insofern kann ich da nur jede Frau damit bekräftigen, da für sich einzustehen.
Wow, was für ein schöner Abschlusssatz. Ich danke dir von Herzen für diese Geschichte und freue mich so sehr, dass du deiner Tochter, wenn sie alt genug ist, diese Folge zum Hören geben kannst und sie erfahren kann, wie wunderbar sie auf die Welt gekommen ist und dass das natürlich ihr Bild von Geburt ja schon von Kindesbeinen an prägen wird. Also sie wird ja nochmal ganz anders damit aufwachsen, dass ich bei meinen eigenen drei Mädchen auch. Das finde ich so faszinierend, weil ich mache keinen Geburtsunterricht mit denen. Aber die kriegen einfach so viel mit von meiner Arbeit, dass die da so viele Dinge schon anders sehen, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Ja, die sind ja so klein noch, 3, 6 und 8, ja. Und trotzdem, ja, sind da so viele Dinge schon in ihnen. Und das ist so wichtig, gerade wenn wir Mädchen haben, auch wenn wir Jungs haben, ja. Weil du hast ja gesagt, ne, dein Mann hat ja auch Ängste in sich gehabt, mit denen er zu tun hatte, die er aber Gott sei Dank nicht auf dich übertragen hat. Und das ist ja der nächste Punkt, ja, dass die Männer ganz häufig dagegen sind und die Frauen dann nicht unterstützen, sondern ganz im Gegenteil, sie davon abhalten, die Geburt zu erleben, die sie wollen. Und es ist egal, ob du ein Mädchen oder Junge hast, es ist so wichtig, dass wir unsere Kinder von Anfang an da mitnehmen und ganz, ganz anders über Geburt sprechen, als es unsere Eltern vielleicht noch getan haben. Wie wundervoll. Ich danke dir von Herzen.
Ich danke dir.
Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.